Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge immer wieder VfL. Mit dabei ist der Tobi.
Hallo.
Ich glaube tatsächlich, es halt ein bisschen bei mir. Ich bin umgezogen, deswegen seht mir das bitte nach. Ich hoffe, ich kriege das irgendwann noch ein bisschen gefixt. Nichtsdestotrotz, was der VfL nicht gefixt bekommen hat, sind die Probleme überall.
Ja,
wenn man so sehen will.
Aus einer geordneten Defensive wenig Angriffe gehabt, beschreibt das Spiel nicht. Wir hatten wenig Angriffe, haben trotzdem 5 Tore kassiert. Ja, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
Ja, wobei man, also wir haben ja in der letzten Folge noch darüber gesprochen, dass man mit Wittek ein bisschen ja Vorfreude aufs Spiel hat, weil man sich so dachte, okay, es könnte das fehlende Puzzlestück sein, war es schlussendlich jetzt nicht. Aber so, man kann jetzt auch nicht an Wittek diese Niederlage festmachen, auf gar keinen Fall. Ich würde eher sagen, dass er noch der bessere Spieler auf dem Platz war. Dem entsprechend übrigens auch kein Man of the Match, weil ich glaube, nach so einem Ergebnis, wen willst du da herausstellen, ne? Hat sich niemand jetzt dafür beworben. Aber ja, wir können ja mal das Ganze durchgehen. Bero ist ja vor dem Spiel ausgefallen, was wir zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht wussten. Ersetzt hat ihn in der Startelf mehr oder weniger eigentlich
Jimmy,
ja, Jimmy, wobei ich habe halt jetzt so gesagt, von wegen, letztes Spiel hat Jimmy auch gespielt, aber ja, Wittek. Jimmy, ja, kannst du Wittek sehen und Jimmy ist dann mehr ins Zentrum gerückt und hast mit Toto und Stöger auf der Doppel-8 gespielt, was halt voll nach hinten losgegangen ist alles.
Ja, das war sehr, sehr wenig, was wir da sehen konnten. Also das hat, ich meine, also hinten die Dreierkette, ich meine, man ist ja fast geneigt, oder ist natürlich berechtigt, dass irgendwie das ganze System aktuell hinterfragt wird. Letztlich sieht das ja eher ein bisschen unkritischer und sagt, dass das ja sowieso im Spiel alles sehr fluide ineinander übergeht und das nicht irgendwie daran liegt. Aber was man auf jeden Fall einfach gemerkt hat, was bei einigen Situationen das Problem war, unabhängig davon, wie jetzt die drei hinten agiert haben, dass das Mittelfeld einfach unterbesetzt ist, beziehungsweise eben die Kombination aus nur Toto und nur Stöger einfach viel zu langsam und ja, undynamisch ist, um da irgendwie das Zentrum in den Griff zu bekommen. Deswegen hat halt hinten die Absicherung für die Abwehr gefehlt. Oder es waren einfach viele Szenen, wo einfach kaum 2 oder 3 Stuttgarter einfach auf die Dreikette zulaufen, die dann selber noch nicht genau wissen, wer jetzt für was gerade zuständig ist, und so sah das dann auch aus. Und weil dann die Unterstützung gefehlt hat aus dem Mittelfeld. Und ja, nach vorne hin hat es das Mittelfeld eben auch nicht geschafft, irgendwie sinnvoll eine Anbindung zum Angriff zu schaffen. Liegt vielleicht auch an den Angreifern, die wo sie so rumgelaufen sind, aber trotzdem, ich glaube, das Hauptproblem war einfach das Mittelfeld, das null Zugriff hatte auf das Spiel.
Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Also da sind Lücken entstanden. Du hast es ja ganz gut eigentlich beim 1-0 gesehen. 1-8-4-8 hat ja gemeint, da wurde dann zu viel Manndeckung gemacht. Ich finde aber auch einfach, dass Ordetz, ging ja nach vorne, eben weil er den Mann decken sollte. Diese Lücke hat aber niemand gefüllt, weil Lucia als Achter aufgestellt wurde, der eigentlich solche Lücken immer füllt. Und dann hattest du das Problem. Dann waren natürlich ja noch weitere Fehler beim 1-0. Riemann, der rausstürmt wie ein Irrer. Wenn du dir das anguckst, dann siehst du ja, okay, du musst ja gar nicht rausstürmen. Kannst ja auch einfach warten, weil Bernardo eben, also klar, der Gyrassi kann da frei laufen, aber Bernardo kommt ja sogar noch vor dem 16er in den Zweikampf. Gyrassi schließt dann einfach ab, weil Riemann auch draußen ist. Also da halt gut, das war dann der letzte Fehler in der Fehlerkette. Aber ich finde, dieses Tor war dann doch sehr symbolisch dafür, was in der Aufstellung falsch war und wie man da falsch, komplett falsch sich eingestellt hat.
Ja, das war halt einfach, also in der Verkettung, da siehst du dann halt, dass, also wahrscheinlich so an anderen Tagen, oder wenn die sich Jungs sich sicher fühlen im System, dann wird diese Fehlerkette irgendwo aufgehalten und so. Kam uns dann auch Riemann einer, der dann denkt, ach, hier, ich muss meinen Jungs helfen. Das war ja nicht so, dass er irgendwie sich gedacht hat, beziehungsweise ich denke, das war halt einfach, da war er wieder überengagiert, sag ich mal. Er dachte, ich kann da helfen, ich renne jetzt raus, als wirklich darüber nachzudenken, was gerade in der Situation wirklich das Beste ist. Und ich meine, da hat man natürlich auch nicht viel Zeit. Wenn du rausrennst, musst du schnell kommen, keine Frage. Aber das war halt, wie schon gesagt hast, von der Positionierung, wird ja auch auf Twitter von den Experten fürs Keeperwesen um Sascha da auch nochmal betrachtet, die Szene. Einfach falsch, dass er rausgerannt ist.
Ja, aber auch da vorher, ich frage mich halt immer noch die ganze Zeit, wie man auf die Idee kommen kann, Lucia als Achter aufzustellen, der ja wirklich durch andere Attribute glänzt als Geschwindigkeit. Lucia ist halt ein totaler Sechser mittlerweile aufgrund von seinem Tempo, der Lücken schließen kann, der die auch eigentlich frühzeitig erkennt, aber das auf der Achterposition halt nicht hinbekommt. Und gerade deswegen meinte ich auch gerade, wenn Orditz dann nach vorne rückt, fehlt hier halt jemand, der da reinrückt. Und das war ein Grundversagen. Da kannst du auch der Mannschaft nicht großen Vorwurf machen, die einfach komplett überfordert war in dem System, ein Stück weit auch verunsichert. Das hat Thomas Letsch verhauen, das Spiel. Und das ist halt auch in dem Sinne schade, weil es jetzt schon das zweite Spiel ist in dieser Saison, nach dem Spiel gegen Bielefeld. Und dann ist es halt logisch, dass da das System kritisiert wird, dass da einzelne Spieler jetzt auch herausgenommen werden, ist halt so die Sache, die einfach schlecht in dem System aussehen, die nicht so ganz ihre Rolle wissen. Und du hast es ja gerade schon gesagt, ich glaube auch, dass sehr viel halt eben über dieses Mittelfeld geht, dass du da was umstrukturieren musst, um eben viel, viel kompakter zu stehen, was du einfach momentan noch nicht schaffst.
Ja, ich meine, der Grund, warum wir ja auf das System noch gegangen sind, war, um die Defensive in den Griff zu bekommen, um einfach hinten noch einen mehr zu haben, um stabiler zu sein. Und das klappt halt aktuell vorne und hinten nicht. Da fehlt halt dann der Mann vor der Abwehr, der eben auch den Zweikampf schon mal führt, bevor irgendwie der Gegner auf die letzte Kette zurennt, dass man da einfach mit mehr Leuten mehr Optionen hat, noch einzugreifen. Und ich glaube, das hat auch Fabrice, also ein Freund von uns, mit dem wir auch in Stuttgart waren, haben wir auch lange diskutiert darüber und hat auch nochmal betont, dass eben, wo er glaube ich auch recht hat, zuletzt, also wir brauchen einfach ein Dreier-Mittelfeld. Das hat gut funktioniert, dann kann Toto den Sechser spielen, man kann davor mit zwei Achtern spielen, hat dann auch nach vorne im Mittelfeld ein bisschen mehr Variabilität, wenn man Angriffe gestalten möchte. So wie es wir letzte Saison teilweise dann mit Stöger und Förster eben hatten, vor einem Toto. Und kann Toto eben die bisschen defensive Rolle spielen, macht genau die Lücken zu, die entstanden sind und muss eben nicht erst noch 15 Meter sprinten, bevor er in Zweikampf kommen kann, denn das kann er halt einfach nicht mehr. Und das ist aber jetzt nicht so, dass Toto dadurch direkt ein schlechter Spieler ist. Er wird halt einfach falsch eingesetzt.
Und, also genauso wie Stöger, finde ich.
Ja, das stimmt. Der muss dann auch mehr Meter machen oder hat ein bisschen mehr Aufgaben. Ich meine, Stöger rennt viel, keine Frage. Ist auch einer, der nicht irgendwie stehen bleibt und dem das dann egal ist. Der ist schon auch auf Defensivaufgaben bedacht. Aber so in der Ausführung nimmst du ihm halt irgendwie auch seine Stärken.
Ja, ich glaube, Stöger ist so ein Spieler, dem musst du einfach den Rücken frei halten ein bisschen, auch eben durch so einen Sechser wie Toto, dass der sich entfalten kann. Und so, ja, haben wir jetzt schon mehrmals gesagt, die ganze Mannschaft wirkt überfordert, verunsichert und ein Stück weit muss man auch sagen, ich glaube halt trotzdem, wenn dann jetzt Hofmann am Anfang das Tor macht, was ja total kläglich ist, wie er da vorbeischießt, gibt's gar keine Diskussion. Aber wenn er den macht, könnte ich mir auch vorstellen, dass das dann in eine andere Richtung geht, dass die Mannschaft ein bisschen sicherer wird. Und so hast du wirklich gemerkt nach dem 1-0, vorher war es schon, oh okay, aber Stuttgart kam nicht wirklich zu Chancen. Aber nach dem 1-0 war komplett die Verunsicherung da und alle haben angefangen nachzudenken. Es wurde gar nicht mehr richtig Fußball gespielt. Es war mehr so von wegen, boah, schnell jetzt irgendwie den Ball weg und bloß keinen Fehler machen. Und dann entstehen halt die Fehler.
Ja. Ich weiß nicht mal unbedingt, ob wir dadurch viel besser gespielt hätten. Also natürlich, das hätte ein bisschen Sicherheit gegeben. Ich glaube, aber vor allem hätte man dadurch Stuttgart verunsichert, die ja auch gerade mit dem Endo-Abgang kurz vor dem Spiel, zwei Tage vorher, wo man ja schon so ein bisschen fast die Hoffnung hatte, dass Stuttgart damit auch der Stecker gezogen ist, weil deren Herzstück rausgerissen wird. Und dann haben die eben so ihren Superstart in die Saison. Wir haben uns nochmal darin bestätigt gesehen, dass gegen Silas und Gyrassi einfach nicht gut ist, gegen die zu spielen, weil die gegen Bochum, also Gyrassi auch darüber hinaus, aber vor allem Silas gegen Bochum immer guten Tag erwischt. Und dann war das eben leider, wie du schon gesagt hast, davor war es schon nicht nur gut, aber spätestens mit dem 1-0 war irgendwie so ein bisschen dann schon fast der Stecker gezogen. Und es war ja auch bezeichnet, ich glaube, das war vor der Ecke zum 2-0. Da hat ja Riemann schon Richtung Trainerbank gestikuliert, was denn hier los ist, ob man da nicht irgendwie reagieren muss und so. Und dann fällt direkt das 2-0 nach der Ecke. Also, ja, das war echt krass.
Ja, also eine totale Katastrophe kann man schon nennen. Und das ist halt vor allem übel so am Anfang der Saison. Und jetzt ist die Frage, welche Schlüsse zieht man daraus? Du hast es vorhin auch schon gesagt, Letsch hat angedeutet, dass es bei einer Dreierkette bleiben wird. Dafür spricht auch jetzt der Schlotterbeck-Transfer von heute. Ist natürlich schön, dass Kevin zurück ist, auch wenn es nur eine einjährige Leihe ohne Kaufoption ist. Jetzt stehst du in der Innenverteidigung natürlich extrem gut da mit Masovic, Schlotterbeck, Bernardo und Ordetz. Das ist schon für den VfL Bochum gut, vor allem im Vergleich zur letzten Saison ist das sehr gut. Aber davon werden halt drei immer spielen, wenn nicht sogar vier, und Masovic wird im Mittelfeld als Sechser spielen. Aber damit wird er sich keinen Gefallen tun, weil dieses System steht jetzt sehr stark in der Kritik, und je länger er daran bleibt und je länger er daran festhält, desto deutlich hörbarer wird die Kritik, wenn es keine Erfolge gibt. Und irgendwann wird dann auch der Stuhl anfangen zu wackeln.
Ja, wenn man das so auf Teufel komm raus durchdrücken will, ist es halt schwierig. Also ich meine, er hat ja nach dem Spiel auch angekündigt, dass er und also alle sich dann hinterfragen müssen und überlegen müssen, wie kriegen wir das in den Griff. Toto hat auch im Interview nach dem Spiel angedeutet, dass sie zusammen da eine Lösung für finden müssen. Und ich bin halt sehr gespannt, was das jetzt eben bedeutet, inwieweit da die Anpassungen dann vorgenommen werden. Also es muss irgendeine rapide Änderung geben jetzt für das nächste Spiel. Man kann nicht einfach so weiterspielen, sag ich mal. Das kann eben sein, dass, also ich rechne auch nicht damit, dass wir plötzlich wieder Viererkette spielen, auch wenn ich fast glaube, dass das irgendwie den Jungs am besten gut tun würde, sag ich mal. Aber ich glaube eher, dass man eben vor allem guckt, dass man das Mittelfeld mit einer Person mehr bestückt, wodurch dann eine Konsequenz natürlich in vorderster Linie noch einer weniger unterwegs sein wird. Also das ist dann eher so eine Art 5-3-2 beziehungsweise 3-5-2, wenn man dann im Angriff ist, weil man ja dann mit Wittek und Paslak auch auf den Außen ein bisschen offensiver spielen kann. Also es ist ja nicht so, dass man dann wirklich nur zwei Angreifer hat, sondern man muss eben die Schienenspieler auch wirklich als Schienenspieler sehen, die dann offensiv agieren. Wittek hat ja auch in zwei Szenen mindestens, glaube ich, auch gezeigt, dass er da so von außen scharf in die Mitte gute Bälle spielen kann, war unter anderem da an der Chance von Hofmann beteiligt und auch in der zweiten Halbzeit kam dann Asano noch zum Abschluss und dann, glaube ich, Erhan noch, der am 5-Meter-Raum den Ball leider nicht aufs Tor bekommt, sonst macht er da zumindest den Anschlusstreffer.
Was ja auch der Anschluss zum 2-1 wäre, kurz nach der Halbzeit, also auch da dann ein guter Moment, aber beide Male halt nicht getroffen.
Genau, ja, also das zeigt zumindest, dass Wittek da schon uns weiterhelfen kann. Ansonsten, ja, also bin ich gespannt, wie die Änderung aussieht, aber ich gehe stark davon aus, dass das irgendwie sowas jetzt eigentlich passieren muss, denn dass man jetzt einfach sagt, wir machen mal so weiter, das kann jetzt auch nach den Ansagen eigentlich nicht passieren.
Nee, da muss auf jeden Fall was geändert werden, und gerade jetzt vor dem Spiel gegen Dortmund, also das ist ja ein Spiel mit hoher Relevanz, erstes Heimspiel der Saison gegen den BVB, da willst du dann schon ordentlich auftreten und dich nicht so abschießen lassen wie gegen Stuttgart. Wenn du dich da abschießen lässt und so auftrittst, dann wird's dann wird's sehr unangenehm, glaube ich, im Stadion.
Ja, auf jeden Fall. Also
Die Reaktion der Fans nach dem Spiel jetzt gegen Stuttgart war ja immer noch gut. Also es war aufbauend. Jetzt gegen Dortmund ist das eine andere Sache.
Ja, ich meine, man kann in Stuttgart verlieren, ne? Keine Frage. Aber dass man dann so untergeht, ist halt schon echt,
fraglich.
Sieht ja dann so aus, als hättest du überhaupt keine Vorbereitung gehabt. Oder als hättest du ja nichts gemacht, ne? Also, wenn du in der Deutlichkeit irgendwie siehst, dass da keiner so richtig weiß, was er machen muss. Ich meine, gut, Wittek, Bernardo sind jetzt noch nicht lange da, ne? Aber trotzdem, vom Rest, da sind ja einige schon ein bisschen länger dabei. Und Thomas Letsch weiß, glaube ich, auch eigentlich, was er denen sagen kann, wie er mit denen zu sprechen hat, um denen zu erklären, was sie machen sollen. Und dass das dann so dramatisch schlecht aussieht auf dem Platz, ist schon krass. Also da muss man auf jeden Fall die richtigen Worte finden, um das anzupacken. Und ich habe ja sogar, ich weiß nicht, zur Halbzeit hatte ich ja noch gewitzelt. Naja, solange wir vor Bremen bleiben, passt das, ne? Und dann, dass wir dann wirklich noch 3 reinkriegen und als 18. den ersten Spieltag beenden. Ja, das ist schon echt hart.
Ja, damit hat niemand gerechnet, auf gar keinen Fall. Und das macht das Ganze noch schlimmer. Muss man halt gucken, wie man jetzt damit umgeht und auf jeden Fall die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Bleibt jetzt spannend. Vielleicht ist es ganz gut, dass Bero wieder ins Training eingestiegen ist. Wird man dann auf der Pressekonferenz hören, ob er eine Option für den Kader ist, vielleicht für die Startelf vor dem Dortmund-Spiel. Quarteng ist ja auch wieder eingestiegen. Da gehe ich mal davon aus, dass er eher keine Option ist, aber auch tendenziell dann nochmal so ein schnellerer Achter, der da dann vielleicht uns ganz gut tun würde, ganz gut zu Gesicht stehen würde. Muss man gucken, wie es jetzt gegen Dortmund der Fall sein wird. Wie würdest du denn da aufstellen, sagen wir mal so?
Ja, gut, es ist ein Unterschied, ob wir vermuten, wie Letsch aufstellt oder ob wir uns fragen, wie wir aufstellen wollen würden.
Ne? Wie Letsch aufstellt.
Genau, ich würde sagen, wir vermuten mal, was wir glauben, was Letsch jetzt vorhat. Schwierig. Also ich denke, er wird eben bei der Dreierkette hinten bleiben. Und da würde ich dann tatsächlich auch jetzt erstmal, Schlotterbeck ist jetzt zwar dazugekommen, aber ja, glaube ich erstmal, dass man auch bei den Namen bleibt. Also Masovic, Ordetz und Bernardo, die Dreierkette hinten bilden. Tor natürlich auch Riemann, da wird er jetzt auch nichts ändern. Und bei den Außenspielern, ja, ich kann mir vorstellen, dass rechts jetzt vielleicht doch Gambo eine Chance bekommt. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass irgendwie jetzt Wittek Paslak ein total schlechtes Spiel gemacht hat. Ich fand tatsächlich, in manchen Szenen war er noch einer, oder er hat zumindest relativ mutig rausgedrückt und so. Das hat mir schon teilweise ganz gut gefallen. Aber ja, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass er irgendwie, weil er so ein bisschen die Vertrautheit zurückbringen will ins Spiel, dass er dann irgendwie einen Gambo reinbringt.
Ja, auch gerade mit der Energie, die ein Gambo auf den Platz bringt, ist vielleicht gegen Dortmund nicht das Schlechteste.
Genau.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass man doch schon mit Schlotti geht. Da gab es ja auch dann die Kritik beim Transfer von wegen, ah ja, hat jetzt wieder die Vorbereitung nicht mitgemacht. Ey, der war ein halbes Jahr schon hier, also entspannt euch mal. Und die Freiburger meinten, Schlotterbeck ist am besten als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette aufgrund des Spielaufbaus. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass er da dann zum Einsatz kommt. Ordetz nach rechts geht, er dann da Lücken schließt, die Gambo oder Paslak öffnen, wenn sie nach vorne gehen. Bernardo wird weiter links, das Duo mit Wittek spielen. Und dann ist tatsächlich mein Take, dass Masovic einen vor in die auf die 6 rückt.
Ja, also vorstellen kann ich mir das, aber ich kann mir das noch nicht jetzt für das Spiel vorstellen, weil ich hoffe nicht, dass wir mit 2 Sechsern spielen, jetzt plötzlich, weil dann wird's noch defensiver. Sondern ich würde mir schon wünschen, dass man einen Sechser spielt und dann davor 2 offensiv denkendere Achter. Und ich glaube jetzt nicht, dass jetzt das Ergebnis des Hinterfragens sein wird, dass Toto rausrückt. Auch wenn man das natürlich, man darf die Frage stellen, keine Frage. Oder doch eine Frage. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Schritt ist, der jetzt gemacht wird. Weil man damit natürlich noch mehr riskiert, irgendwie die Mannschaft und die Fans zu verlieren.
Ja, das ist natürlich so eine Sache und da muss halt Letsch das abwägen. Ich könnte mir aber auch trotzdem weiterhin vorstellen, dass gerade gegen Dortmund, dass du mit einer Doppel-6 es probierst, Stöger so den Rücken frei hältst. Natürlich sagst du dann, das ist sehr defensiv, aber gut, was brauchst du schlussendlich gegen Dortmund vorne? Im Idealfall willst du pressen und kontern. Das kannst du über Daschner, Asano oder Jimmy machen, mit einem Stöger dahinter, auch Wittek und Gambo auf Außen. Und du willst hinten Dortmund nicht zu vielen Chancen kommen lassen. So, das einzige Problem wird halt sein, die langen Bälle irgendwie zu verwerten, weil Dortmund hat natürlich immer noch mit, sei es Süle und Hummels oder vielleicht auch Schlotterbeck auf der Seite ganz gut aufgestellt ist, was so Kopfbälle angeht, Kopfballduelle zu gewinnen. Ich weiß halt nicht, wie man mit Hofmann umgehen wird.
ja, schwierig, ne? Wurde ja zur Halbzeit rausgenommen. Hat diese schlechte Szene gehabt. Ich glaube, das war auch ein bisschen Verletzung, um ihn zu schützen. Ich glaube, er hatte im Nachhinein gesagt, er war mit der Intensität nicht zufrieden von Hofmann. Der, glaube ich, auch bei der Ecke zum 2-0 ein bisschen passiv war, von dem, was ich so noch gesehen oder gehört habe. Aber ja, es ist die Frage. Das Ding ist, wenn man halt wirklich nur mit zwei Stürmern vorne spielt, die dann auch eine gewisse Dynamik mitbringen müssen, weil einfach nicht mehr so viel Support drumherum ist, dann glaube ich halt nicht, dass einer von den zwei Stürmern Hofmann ist. Also das ist mir dann einfach wirklich viel zu wenig Tempo vorne. Und ich frage mich dann wirklich, wie wir da überhaupt ernsthaft Tore schießen wollen, gerade wenn man irgendwie so ein bisschen die Aussicht hat, dass der Gegner viel den Ball hat und man auf Konter angewiesen ist. Also da müssten es dann wirklich zwei dynamischere machen, wie ein Asano und ja, Asano und Jimmy. Ja, glaube ich auch nicht. Sondern Asano und, weiß nicht, Daschner ist jetzt auch nicht der schnellste, aber wäre zumindest ein bisschen beweglicher, ein bisschen dynamischer als jetzt Hofmann. Ja, ist sehr, sehr schwierig. Also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was Thomas Letsch da macht. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie eine klare Idee hast, was du erwartest, was da passiert.
Nee, es kann halt alles passieren. Jetzt gerade nach dem Spiel und der Aussage, dass da was hinterfragt wird. Es könnte auch sein, dass er trotzdem jetzt überrascht und sagt, ja, wir laufen mit Viererkette auf. Diese Aussage dann halt einfach nur Pokern war. Wer weiß, das macht es, glaube ich, auch für den BVB schwer, den VfL irgendwie auszurechnen. Naja, manche werden jetzt lachen und sagen, ja, das reicht gegen, also reicht Dortmund dann trotzdem. Müssen wir schauen. Vielleicht sollten wir an der Stelle erstmal anmerken, dass es jetzt in der heutigen Folge kein Ferngespräch geben wird, weil sich das zeitlich nicht ergeben hat, leider. Haben es ja vorher gesagt, wenn es nicht passt, dann passt es nicht, aber wir werden versuchen, das so wenig wie möglich passieren zu lassen. Zurück zu dem, was du gesagt hast. Ja, es kann halt alles passieren. Ich gehe erstmal mit, dass man, wenn vorne auf jeden Fall auf mehr Dynamik setzen muss, gerade gegen einen Gegner wie Dortmund, Konter, hohes Pressing, du hast die Spieler, die dann da vorne die Bälle schnell reinbringen können mit Wittek und Stöger. Ist die Frage, wie der Matchplan am Ende aussehen wird. Da, ja, wir sind halt keine Taktikfuchse. Es kann auch sein, dass das totaler Quatsch ist, was ich jetzt hier gerade erzähle.
Ja, und ich sag mal so, ich glaube, Thomas Letsch hat ja schon sich, was er für eine Vorstellung hat, wie die Spieler es spielen sollen. Und so hat er, glaube ich, schon einen sinnvollen Plan. Das Problem ist einfach, dass wir beim VfL, glaube ich, nicht die Spieler haben, die mit dieser Umstellung so schnell sich sicher fühlen und das entsprechend auf den Platz bekommen. Sodass du noch so einen guten Plan haben kannst, wenn der in der Realität einfach nicht funktioniert, bringt das dir halt auch nichts, ne? Und da muss man jetzt einfach dann das abwägen zwischen, wie gebe ich den Spielern Sicherheit und wie kriege ich das System, was ich spielen will, auf den Platz. Und ja, da werden wir den nächsten Versuch am Samstag dann erleben.
Wobei man auch da sagen muss, der BVB, der hat jetzt gegen Köln gespielt. Ich fand Köln im Pokal gegen Osnabrück nicht so überzeugend und den BVB fand ich genauso wenig überzeugend jetzt gegen Köln. Ich weiß nicht, ob das einfach daran lag, weil Baumgart die ganz gut im Griff hatte, ganz gut die Kölner taktisch eingestellt hat oder ob die Dortmunder ein bisschen Startschwierigkeiten in die Liga haben werden. Das wird sich zeigen. Sind ja auch am Ende nur durch einen Standard haben sie gewonnen. Könnte ein Vorteil sein, wenn sie Startschwierigkeiten haben. Kann aber auch einfach sein, dass Köln das extrem gut gemacht hat und Dortmund gegen uns voll aufdrehen wird. Das wird sich zeigen. Adeyemi ist ja wieder fit, könnte in die Startelf rücken. Haller ist jetzt von Anfang an dabei. Malen hat da weitergemacht, wo er letzte Saison aufgehört hat. Dahinter haben sie sich ja ganz gut verstärkt eigentlich mit Sabitzer. Und dann Can, Brandt im Mittelfeld, Benzebaini. Links hinten, also das ist schon eine gute Mannschaft. Muss man mal gucken, wie sie bei uns auftreten werden. Das macht mir dann doch ein bisschen Bauchschmerzen, weil logischerweise steckt da viel Qualität drin.
Ja, also gegen Köln haben sie Haller nicht wirklich gut ins Spiel reinbekommen. Hatte ich vorher noch was zu gehört, der hat nur 18 Ballkontakte gehabt wohl. Also das, ich meine, gut, wenn am Ende dann der 19. der Treffer ist, ist das okay. Ich glaube, letzten Freitag beim Bundesliga-Auftakt, Harry Kane war auch nicht unheimlich viel ins Spiel eingebunden, hat trotzdem mit einer der ersten Aktionen direkt mal eine Vorlage gehabt und später dann auch noch ein Tor gehabt. Zumindest in der ersten Halbzeit war er nicht so wirklich eingebunden in meinen Augen. Und bei Haller ist das wahrscheinlich auch einfach mit seiner Qualität seine Sache. Wenn er dann eben die Szenen bekommt, sind die halt auch gut. Aber das zeigt trotzdem, dass bei Dortmund jetzt noch nicht irgendwie alles läuft. Also ich würde auch sagen, dass man jetzt gegen Dortmund mit ein bisschen mehr Optimismus, ja, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber in die Partie reingehen kann, als wenn man jetzt irgendwie gegen, keine Ahnung, Leverkusen, die schon relativ gefestigt in ihrem System und in ihrer Spielweise zu sein scheint, gehen würde. Also, ja, da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die selber jetzt noch nicht so ganz in die Saison gefunden haben. Obwohl Dortmund gewonnen hat, das reicht halt bei denen.
Es wäre auch ein typisches VfL-Ding, wenn man sich gegen Stuttgart schlachten lässt und dann findet man jetzt die passende Antwort, auf einmal läuft alles und man gewinnt irgendwie gegen den BVB oder spielt nur unentschieden. Das sollte man bedenken.
Ja, ich meine, das passt ja auch zu dem, wie es letzte Saison teilweise gelaufen ist, ne? Gegen Leipzig dann plötzlich gewonnen, solche Geschichten, aber...
Dazu übrigens, ich finde es sehr auffällig trotzdem, wie häufig man unter Letsch dann so Debakel erlebt. Sein erstes Spiel gegen Leipzig hat er auf eine Dreierkette gesetzt. Dann war es ja auch das Spiel gegen Stuttgart, gegen Dortmund, gegen Wolfsburg, wo man richtig viel Gegentore am Anfang kassiert hat. Dann in der Rückrunde nochmal gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg hat man, glaube ich, 9 Gegentore insgesamt kassiert, was ja total krass ist. Also da habe ich ein bisschen Angst, dass das so ein Muster wird und Letsch es nicht schafft, der Mannschaft defensive Stabilität zu verleihen. Aber das ist auch noch sehr viel Zukunftsmusik und da kann man dann ein bisschen später drüber reden und gucken, ob sich das bestätigt oder, was der Fall sein wird, sich nicht bestätigt hat.
Ja, also ich habe ja noch zwei bisschen humoristisch zu verstehende Hypothesen, warum wir jetzt so einen Start hatten. Variante 1 ist, dass die Jungs in den letzten beiden Jahren eben immer schlecht in die Saison gestartet sind und sich einfach sicherer fühlen, wenn sie erstmal Punkte aufholen müssen und quasi dieses Jahr an dem Rezept festhalten. Und Variante 2 wäre eben, dass man es in den letzten beiden Jahren noch nicht geschafft hat, mit einem irgendwie dem Negativ-Torrekord oder so in der Liga zu bleiben und dass man das endlich dieses Jahr angehen möchte. Aber ich vermute mal, dass das nicht irgendein tiefergründiger Plan war, sondern ja, dass das wirklich, warum auch immer,
schiefgegangen ist. Gucken wir dann jetzt einmal auf die anderen Mannschaften beim VfL. Das haben wir am Anfang kurz vergessen. Übrigens Man of the Match. Ich denke mal, hätten wir das gefragt, hättet ihr alle gelacht und gesagt, sag mal, wer soll denn da Man of the Match gewesen sein? Bei den Juniorenteams U19 und U17 haben beide gegen Leverkusen gespielt. Die U19 hat das zweite Spiel verloren, also 1-2 gegen Leverkusen verloren. Die U17 hat 2-2 gegen Leverkusen gespielt, also ein Unentschieden. Die U19 spielt jetzt als nächstes gegen Schalke. Ich glaube tatsächlich am 23.8., also morgen. Die Frauenmannschaft, die erste Mannschaft, hat gegen den SC Enger mit 0-7 im Verbandspokal gewonnen. Die zweite Mannschaft, wie ja schon gesagt, da dauert das noch ein bisschen bis zum Saisonstart. Ja. Ansonsten sind wir eigentlich angekommen am Ende der Folge. Ohne Fangespräch gibt es jetzt auch nichts mehr im Anschluss. Und wir hören uns dann sehr wahrscheinlich. Ja, gucken wir mal, wie es passt. Ich habe nächste Woche Prüfungswoche. Ob wir uns dann nochmal hören oder ob es dann nur ein Fangespräch gibt, je nachdem, das werdet ihr dann sehen. Aber wir hören uns irgendwann auch nochmal wieder.
Genau. Ja, hoffen wir alle auf ein schöneres kommendes Wochenende, auf ein schönes erstes Heimspiel. Das kann ja auch nochmal ein bisschen mehr Schwung in die Mannschaft bringen. Zu Hause fühlen sie sich einfach sicherer. Ich meine, diese Differenz auswärts zu Hause muss man trotzdem abschütteln, aber ja, zumindest gibt's so ein paar Komponenten, die jetzt das nächste Spiel besonders machen, sodass man hoffen kann, dass die einfach wacher sind, sich mehr reinhauen und man sich da irgendwie was erkämpft. Genau.
Genau.
In dem Sinne. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.